What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies, dem Podcast für alle, die wissen wollen, wie Agenturen von morgen ticken. Heute zu Gast Henning Westerwelle und André Hennen von The Curious Company, der ADC Rookie Agentur des Jahres 2025. Sie stehen für immersive Erlebnisse und digitales Storytelling und mitten in der Pandemie gegründet, hat sich das Team in kürzester Zeit einen Ruf für mutige, technikgetriebene Markenkommunikation bei emotionaler Tiefe erarbeitet. Wie sie das geschafft haben und was andere Agenturen vielleicht auch davon lernen können, darüber spreche ich heute mit den beiden. Und ihr beiden, ich freue mich mega, dass ihr da seid, dass wir ein bisschen tiefer in Themen wie Neugierde, digitale Geschäftsmodelle und Entertainment zusammen eintauchen können. Und bin schon ganz gespannt. Herzlich willkommen.
Ja, danke fürs Dasein. Vielen Dank. Hallo Kim.
Schön, dass wir da sein dürfen.
Sag mal, lass uns mal zu den Beginnen zurückgehen oder zum Beginn zurückgehen, weil das finde ich immer besonders spannend. So, was war der Gründungsgedanke? Was ist die Gründungsidee? Henning, du hast The Curious Company zusammen mit eurem CTO 2020 gegründet im Sommer der Pandemie. Das ist ja auch ein sportliches Jahr, um was Neues an den Start zu bringen. André, du bist dann 2023 später dazu gekommen. Über die Motivation sprechen wir gleich noch. Aber total spannend finde ich, von dir einmal zu hören, Henning, wie kam es dazu? Wie kam es zu The Curious Company?
Ja, das war, man muss sich dann ja fast schon wieder ein bisschen stärker erinnern. Das waren so Impulse. Ich habe im Endeffekt, ich habe ja, bevor ich die Curious Company gegründet habe, war ich Geschäftsführer einer Post-Production und hatte immer eine starke Affinität logischerweise zu 3D-Animation, Storytelling, aber natürlich immer in Filmform, in linearer Form. Und 2016, 2017 öffnete sich so eine neue Tür in meinem Kopf, als damals diese ersten Renaissance der VR-Brillen rauskam. Das war so ein erster Kicker für mich, wo ich so merkte, oh krass, das war damals Oculus Rift SDK und ich dachte, irgendwie muss man damit was machen. Irgendwie gibt's ja mehr als lineare Filme, die man produzieren kann mit dem Know-how und auch so mit meinem ganz eigenen persönlichen Interesse an Gaming und digitalen Erlebnissen. Also es gab ja quasi sowas wie digitale Experiences, gab es gar nicht so richtig viele, aber ich hatte so einen Zugang dazu. Und dann haben wir ein Team gebaut, wo auch Dennis, unser CTO, damals mit zugehörte und haben immer mehr damals solche Projekte umgesetzt. Und André und ich haben auch damals immer schon auf solchen Projekten dann auf Freelancer-Basis kooperiert, haben große Projekte gemacht, wie zum Beispiel damals das Globetrotter VR-Abenteuer, so eine hyper-immersive Kiste, die durch Deutschland getourt ist, wo man zu zweit so ein Abenteuer erleben konnte mit wackelnden Brücken und Hitze und Kälte. Und wir haben immer mehr gemerkt, das resoniert total. Und 2020, das klingt so posthum irgendwie nach einem komischen Zeitpunkt, aber es war im April, Mai 2020 genau der richtige Zeitpunkt zu sagen, vielleicht, weil alle anderen sich um so viele andere Dinge kümmern mussten und natürlich auch sehr insichtig diese Pandemie so viel auf Stopp gesetzt hat, war es irgendwie ein guter Zeitpunkt zu sagen, okay, dann bauen wir jetzt was Neues und lassen diesen ganzen Bereich Post persönlich, also ich lasse diesen Bereich Post so in meiner Legacy und nutze dieses Wissen, aber baue jetzt eine Firma, eine Agentur, die sich spezialisiert um Themen wie digitale Erlebnisse, Storytelling, Gamification kümmert. Am Anfang sehr stark mit so einem VR-Fokus. Das liegt einfach daran, wenn man so ein großes Projekt wie dieses Globetrotter VR-Projekt gemacht hat, dann ist da relativ schnell, denkt man immer, ah, das ist so nach dem Motto die VR-Crew. Und darum war es so wichtig, dann zu sagen, ja, es gibt aber noch viel, viel mehr als natürlich VR. VR ist ein so ein Medium, was man bespielen kann, aber es gibt natürlich ganz viel mehr und das war dann die Reise, die Curious Company angetreten ist, um das zu belegen.
Und sag mal, war das auch in etwa der Zeitpunkt, weil mittlerweile es gibt ja Artificial Roam, es gibt D-Modern, German Wahnsinn, die zumindest ja auch im Bereich digitale Produkte kommen, ja eher aus Audio, den liebe Philipp Grüße. Hatten wir ja auch schon hier, genau, liebe Grüße an Philipp. War das so eine Zeit, wo du rückwirkend sagst, ja, da haben sich eigentlich nochmal viele gefunden und sind in dieses Thema reingegangen?
Also um es ganz ehrlich zu sein, das habe ich auch schon häufiger gesagt, waren tatsächlich Firmen wie D-Modern, Artificial Roam und auch noch ein paar andere Kollegen, und wir kennen uns ja alle, waren eher so Proof of Concepts für mich, zu sagen, Es gibt solche Unternehmen. Also ist da auch Raum, glaube ich, noch am Tisch oder so auf der für die Curious Company, die auch noch mal die Dinge ein bisschen anders macht. Mhm. Und das vielleicht noch, dieser Begriff Curious Company entstand auch weit vor 2020 in meinem Kopf mal in irgendeinem Workshop, wo ich mal gelernt habe, dass ja eigentlich diese Art, begeistert zu sein, neugierig zu sein, neuen Impulsen zu folgen, Technologien zu deepdiven, mit einer gewissen Spielfreude, Schnelligkeit und Begeisterung, dass das unglaublich viel bewirken kann. Und das fand ich einfach eine ganz tolle, sozusagen Secret Sauce, so für eine eigene Organisation und das bestmöglich zu organisieren und zu kultivieren. Und darum entstand mal so ein Leitsatz in so einer Art Organisationsmodell, so we are a curious company. Und lustigerweise hat das vorher noch nie jemand anders so genannt. Und dann haben wir da ganz schnell den Daumen drauf gepackt.
Ich wollte gerade sagen, ist, glaube ich, sogar ein Copyright drauf, oder?
Ja. Ja, interessanterweise war es möglich, die Wortmarke auch bis komplett europäisch zu schützen. Also
das ist schon beeindruckend, ne?
Weil
das ist
ja wirklich
was massives. Ja,
ich ja, manchmal gibt es das. Manchmal, also das ist auch schön. Es gab bis heute immer viel freundliches Lob oder so Resonanz auf den Namen. Und das gibt dann so manchmal so Momente, wo man so denkt, so, ach krass, ich sollte das aufschreiben. Mhm. Ich muss das, glaube ich, mal ganz dringend irgendwo hinschreiben und nicht vergessen. Mhm. Und Curious Company gehörte so dazu.
Wir tauchen auch gleich nochmal in das Prinzip der Neugierde. Ne? Du hast ja eben gesagt, es ist ja wirklich nicht nur der Name, sondern auch der Kern, die Überzeugung, die DNA eurer Agentur. Aber lass uns vorher mal schauen, André, wie hat Henning dich denn überzeugt? Weil du hast ja eben schon gesagt, Henning, ne, dass ihr schon auf Freelancer-Basis zusammengearbeitet habt, dass du dann Ende 2023 als Kreativchef dazugekommen bist. Du bist ja, wenn man das so sagen kann, sozialisiert in Kreativ- und Digitalagenturen, also Sinner, Schrader, Grabatz, Liges Delaney, Jung von Matt. Das heißt, hattest lange Jahre einen Fokus auch auf Kreativkampagnen, diverse Kreativ-Awards gewonnen. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hast du mal gesagt, als wir uns unterhielten, ja, ich habe irgendwie gedacht, es braucht eigentlich keine weitere Agentur in Deutschland. Es gibt doch schon so viele. Was an Hennings Idee hat dich dann so überzeugt, doch einzusteigen?
Ja, das ist ja immer, also muss ich ein bisschen ausholen. Ich war ja 10 Jahre festangestellt und danach war ich ja 10 Jahre frei. Und es ist immer von außen betrachtet, ist Freelance immer irgendwie so, der kommt halt hin und wieder mal, will eigentlich keine Verantwortung übernehmen und ist dann plötzlich so wieder weg. Also Freelancer haben ja in Deutschland einen faszinierend schlechten Ruf. Allerdings, was man nicht sieht, ist, dass man ja als Freelancer auch parallel ganz viel machen kann. Also ich habe ja auch ein Buch geschrieben, ja auch einen Podcast, habe eine Firma gegründet und eins der letzten Projekte war, ich habe nachhaltige Grablichter versucht zu produzieren. Also weil es ein sehr emotionales Produkt ist und das ist für Plastik mit Paraffin und so. Da habe ich aber gemerkt, ich bin ein bisschen weit rausgeschwommen, so sehr lange Geschichte, sehr kurz gefasst ist. Das war jetzt so eins dieser Projekte, die überhaupt nicht geklappt haben. Und dann ich habe immer so schon immer so eine Man-müsste-mal-Liste, so wo ich denke, so Projekte, auf die ich Lust habe. Und dann hat meine Frau dann irgendwann mal zu mir gesagt, nur mal so als Idee, also vielleicht machst du auch einfach mal das, was du kannst.
Und ist nicht so schlecht, als ja, also, das ist immer, wenn man eine kluge Frau an seiner Seite hat.
Was du nachher, also krasser Business-Tipp hier.
Ja. Das
ist gratis. Nee, und dann war wirklich, und dann hatte ich ja als Freelancer und auch mit der Zeit in der Branche hast du ja eine sehr gute Übersicht, wo es gut ist. Und dann nächster Satz war halt, wo war denn immer gut? Und es war tatsächlich immer bei Infected damals oder im Curious und auch die Projekte waren exakt das, was ich immer machen wollte, nämlich eben nicht diese Kampagnen, Angebotskommunikation, sondern eben dieses Nachhaltige, also dieser Wunsch, etwas nachhaltig zu erschaffen. Das gibt's ja nicht nur bei Grablichtern, sondern das gibt's ja auch im Digitalen. Also, dass man dann nicht immer etwas baut, was dann einmal kurz oder im Schlimmsten noch so nur für Awards gebaut ist, und dann ist es 3 Monate später wieder weg, sondern das sind ja alles Dinge, die immer da bleiben und sind. Also fast jedes Projekt von uns ist ja noch live. Und das ist ja dieser Anspruch, dass das eben auch strategisch und technologisch so aufgebaut ist, dass die Story lange hält. Und da komme ich jetzt aus meiner ganz egoistischen Erfahrung, weil wenn wir entwickeln eine emotionale Geschichte, dann möchte ich doch, dass die lange bleibt. Weil wenn wir uns eine geile Geschichte ausdenken, das ist ja wie mit einem guten Roman oder so, mal ein ganz anderes Medium. Also der geht ja auch nicht nach 3 Wochen Kampagnenzeitraum weg, sondern das bleibt eine emotionale, tolle Geschichte. Und immer wenn jemand neu reinkommt, hat er wieder neu Spaß dran. Also jetzt zum Beispiel ein kleines Beispiel ist für einen Europapark. Wenn man die App runterlädt, dann ist direkt auf dem Homescreen dieser Voltron AR Achterbahn, da kann man mit Nikola Tesla so ein Mini-Abenteuer erleben. Das ist ganz lustig.
Habe ich beim Deutschen Digital Award gesehen.
Ja, das freut mich. Ja. Und das ist zum Beispiel, das war so als Promotion für diese Achterbahn. Das ist jetzt seit 2 Jahren da online auf dem Homescreen, weil das einfach jeden Tag, man unterschätzt, wenn man so in das entwickelt, dann sieht man das halt den ganzen Tag, jetzt müssen wir mal was Neues machen. Also das ist so der Klassiker, dass man selber so gelangweilt wird von seinen eigenen Projekten. Aber was man total unterschätzt ist, es kommen ja nonstop Menschen dazu, die das einfach noch nicht gesehen oder gespielt oder gelesen oder sonst was haben. Und für die Leute machen, das ist so der Kern. Und dann kommen noch ganz viele andere Dinge dazu. Der Name ist ja lustig, von Curious Company. Nee, und ja, und auch die ganze Arbeitsweise, es führt jetzt wahnsinnig weit, aber auch so, wir arbeiten alle wann und wo wir wollen, so, wir sind nur montags im Office und also dieses ganze New Work, gibt's den Podcast noch, die Art und Weise der Arbeit ist einfach sehr erwachsen, es gibt ganz wenig Meetings, nur ganz kurz, reden viel, aber kurz, und das sind alles so Dinge, die total gut sind. Das habe ich jetzt sehr lange ausgeholt, aber das.
Nee, wunderbar, weil du hast ja ganz viel Fläche gegeben, um tiefer reinzufragen, weil ich glaube, der eine Aspekt ist so das Leistungsportfolio, und du hast es eben schon angerissen, ne, dieses Business Story Tech und wie ihr das verknüpft, finde ich total spannend, aber auch den Aspekt der Kultur. Und es ist ja auch, wenn man heute auf Curious Company guckt, es sind ja 12 wirklich sehr seniorige Menschen, die da zusammengekommen sind. Und du hast eben gerade von der großen Selbstständigkeit und auch Selbstverständlichkeit irgendwie mit der Zusammenarbeit und großen Freiheitsgraden gesprochen. Lass uns mal so ein bisschen in diese Kultur eintauchen, weil das ist ja, glaube ich, auch ein ganz wesentliches Element, warum das funktioniert. Also ist das so, habt ihr gesagt, pass auf, uns geht es jetzt gar nicht so sehr um Wachstum oder wie viele Leute wir sind, sondern wir wollen gutes Zeug machen und dafür brauchen wir ein sehr senioriges Team, dass man sofort auf diese Projekte, die auch wissen, was sie tun, also wie ist da die Motivation dahinter? Weil ihr hättet ja auch sagen können, wir bauen jetzt mal so diese Hierarchien nach, die man aus Agenturen kennt, und dann hat man ganz viele JuniorInnen und.
Ich vermisse direkt, dass Julia hier nicht sitzt.
Achso, genau, für die geben wir jetzt die Antwort. Also das ist ja quasi die Nummer, die dritte Person im Führungsteam, plus Dennis als Technikchef, aber ist Julia ja die sozusagen, die auch Personal und Organisation verantwortet. Genau, wir haben, man muss sich halt immer wieder dran erinnern, was draußen an der Tür steht. Und zwar, wir sind eine neugierige Firma. Curious Company ist ja nicht nur ein geschützter Begriff, sondern tatsächlich ja beinhaltet das ja. Und das muss man sich als erstes ja immer schon fragen, wenn man Leute einstellt und wenn man neue Leute kennenlernt. Im besten Fall und das haben wir gerade Julia erwähnt, Julia hat zum Beispiel uns gefunden. Ich hatte eine Pressemeldung, als ich die Firma gegründet habe. Und Julia schrieb mich an und meinte, ich finde es total spannend, was du davor hast, wie du das nennst, wie du das beschreibst. Es war so ein klassischer Horizont-Artikel. Und daraufhin haben wir angefangen zu sprechen. Und Julia kam dann von D-Modern rüber zu uns. Sprung ins kalte Wasser. Man musste sie aber nicht überreden, sondern sie hatte da intrinsisch ganz viel Lust zu. Und da ist, glaube ich, schon so ein bisschen so ein Kern der Leute, die wir suchen. Leute, die intrinsisch Bock haben auf so eine Arbeitsweise, die Lust haben, über den Tellerrand hinaus zu gucken, die Lust haben, neue Sachen zu lernen, die vielleicht in der letzten Stunde ihres Arbeitstags oder vielleicht sogar mal am Wochenende, weil sie Lust haben, nicht weil wir das wollen, sich hinsetzen und sagen, ich deepdive mich jetzt mal in das Ding rein. Ich habe da was gefunden, ich habe was bei TikTok gesehen, bei YouTube oder beim Spazierengehen. Das hat mich jetzt interessiert. Und es gibt jetzt, die Firma ist 5 Jahre alt, es gibt auch einige Leute, die nicht mehr in der Firma sind. Das waren tolle Kollegen, alle sehr wertgeschätzt, aber es passt nicht immer. Weil es auch Leute gibt, die eher in so starre Strukturen ich will das gar nicht werten, aber in so starre Strukturen sich wohler fühlen und sagen, nee, ich habe doch hier meinen Arbeitsbereich und der startet hier und der endet hier und da fühle ich mich wohl. Und wir merken, dass wir uns total wohlfühlen in einem Team, wo Leute so positivst Lust haben, sich zu verändern. Und wir merken das in ganz vielen, also um jetzt mal uns mal rauszunehmen, zum Beispiel haben wir unsere Artdirektoren, wir haben einen mit einem sehr starken 2D-Fokus und einen mit einem sehr starken 3D-Fokus, die verändern sich Jahr für Jahr in ihrer Art und worauf die Lust haben in den Projekten so stark. Nick hat gerade, der ist eigentlich ein klassischer UI-Designer und der hat gerade ein riesen Motion-Design-Projekt für Gustavo Gusto und deine Freunde mit uns. Hat da quasi so ein Meisterstück abgeliefert im Bereich Motion-Design. Das macht man nicht, weil man als sein Chef sagt, mach das, du machst das jetzt, sondern der hat gesagt, ich mach das. Und darum haben wir uns befähigt gefühlt, überhaupt mal so ein Projekt zu machen. Das Gleiche ist, wir haben jemanden, der ist im Team, der ist gelernter Kameramann. Der hat ist seit Anfang des Jahres da.
Kommt von Arte, der hat genau, den absurdesten Lebenslauf.
Arte-Dokumentation als Kameramann gemacht, hat sich dann Editing beigebracht. Jetzt fragt man sich immer noch, hä, was macht der in der Curious Company? Der ist halt voll in den ganzen Themen generative KI-Workflows jetzt drin, arbeitet sich in alle Tools ein von, also Runway über 11 Labs, über VO3, über Midjourney, you name it. Ne, die Liste ist ja, wird in dieser Sekunde gerade erweitert durch ein neues Tool, was gerade wie die Saudis Dorf getrieben wird. Und der sagt einfach, ja, ich habe das gemacht und jetzt will ich das machen. Und ehrlich gesagt will ich auch stärker in die Kommunikation und will das auch produzieren als Producer, der aber auch hands-on arbeitet. Und organisatorisch muss man eher sagen, lass die Leute, es gibt diesen schönen Satz, der erklärt, warum es nicht geht, soll den nicht stören, der es gerade macht. Mhm. Das ist, glaube ich, vom Lateinischen Wunderbar, übersetzt. Und das ist genau das. Es gibt Leute, die einfach so professionalisiert in sich selbst sind, neue Dinge zu probieren, dass man einfach denkt, okay, wenn der das jetzt macht, dann lassen wir den einfach und wir organisieren auch diesen Change. Und so ist es halt auch, also das ist natürlich ein großes Stück Neugier, also Neugier in der Personalentwicklung. Und genauso ist es halt aber auch Neugier, das neue Technologien auszuprobieren. Also
es ist aber auch diese Kombi aus dieser persönlichen Haltung und der Technologie, die ja gleichzeitig sich, also idealerweise in einer ähnlichen Geschwindigkeit sich entwickeln. Also weil man denkt ja immer so, die KI entwickelt sich so unglaublich schnell, aber wir unterschätzen ja total, wie unglaublich langsam wir uns als Menschen in unseren Gewohnheiten entwickeln. Und das clasht ja manchmal. Und jetzt, wenn wir jetzt sagen, wenn jetzt zum Beispiel hier Jakob als ehemaliger Kameramann irgendwie sagt, er hat ja ein super Auge und er hat ja jetzt gerade Möglichkeiten, Filme und Motion und Dinge zu gestalten, die ja physikalisch vor 2-3 Jahren einfach nicht möglich waren. Also nicht nur, er hat sich da nicht genug reingehängt oder so, sondern es war literally unmöglich. Und das, und da eben immer zu gucken, okay, was funktioniert denn? Was funktioniert auch noch nicht so gut? Oder bis wo funktionieren die Dinge? Und wo muss ich dann wieder händisch übernehmen? Und dann ist es schön, so einen Nerd zu haben, der das dann auch übernehmen kann und dann auch fertig ins Ziel treibt, weil das ist, weil die meisten Sachen, man sind halt immer noch so bei 70-80%. Aber das zu sehen, dass das nur 70-80% sind, das ist ja schon ein Skill.
Absolut.
Weil, wenn man da gerade sieht, arbeite die ganze Zeit am Wort Mindset herum, aber die aber diese wahrscheinlich ist es das.
Geisteshaltung.
Vielen Dank, ja, danke.
Stark. Oh Gott.
Und sag mal, was ich jetzt so, ich sag mal, aus der Agenturwelt kommend, das kennt ihr alle, ne, dieses Thema Billable Hours, wie viel unserer Zeit arbeiten wir auf Kunden und so weiter. Und gleichzeitig ja die Überzeugung, wenn man wirklich kreative, wirksame Sachen machen will, dann muss man sich damit leidenschaftlich auseinandersetzen, das Thema Lernen und Neugierde, ihr habt es gerade beschrieben, das frisst ja unfassbar viel Zeit, die erstmal von niemandem bezahlt wird, bis ihr sie dann erstmals in so ein Projekt einbringen könnt und sagt, hey, der Typ kann jetzt Motion Design, wie geil ist das denn? Da können wir jetzt wieder ganz andere Sachen machen. Aber es ist ja letztlich immer einerseits intrinsisch, aber andererseits ja auch von euch als Unternehmen, als Agentur, ja eine Investition. Also wie tariert ihr das aus, dass ihr am Ende neue Skills erlernt, ein bisschen vor der Welle seid, wenn man das überhaupt sein kann in Zeiten wie diesen, und aber trotzdem wirtschaftlich erfolgreich ist?
Ja. Also leicht ist es nicht, immer und auch gerade in Zeiten wie diesen, also so in der Dekade der Polykrise 2020 zu gründen und jetzt, es ja, dauert ja eine Stunde aufzuzählen, was da alles schon passiert ist bis heute. Es ist nicht leicht. Aber sagen wir mal so, bevor wir zu dem Thema Billable Hours kommt, die Frage ist ja immer, worauf stürzen wir uns mit der Neugier? Man muss es halt lernen, das ein bisschen zu organisieren. Also wir haben interne Formate, auch externe Formate. Wir nennen das bei uns intern Curious Reload, wo wir uns wöchentlich ausspeichern und alles sammeln, was wir so gefunden haben, wo einfach jeder sagt, ich habe was. Manche haben auch mal nichts gefunden und manche sagen, ich habe was gefunden. Das kann ein Snippet sein aus der Zeitung oder ein TikTok-Video. Das wollte ich euch mal zeigen. Und dann besprechen wir das und sammeln das und werten das aus. Und manchmal packen das wie in der Softwareentwicklung in so eine Art Ideen-Backlog und gucken halt mal, was fanden wir da spannend und wollen wir das nicht so rauspicken und jetzt quasi fast-tracken, lernen. Also es gibt dieses eine Mantra in der Firma, wenn wir etwas noch nicht verstehen, dann lernen wir es zu verstehen. Wir lernen es nicht sofort in der meisterhaften Umsetzung, aber wir das erstmal zu kapieren. Und so wird aus so einer impulsgetriebenen Neugier, dieses, oh krass, ich war auf einer Messe, wir müssen das machen, hin dieses, ich war auf einer Messe, das fand ich cool.
Wobei wir das auch manchmal machen.
Das hat 2017, also 2017 hat es fantastisch funktioniert, ja, auf Messen zu fahren, auf die South By, auf die CES nach Las Vegas oder wohin auch immer und einfach mit Impulsen zurückzukommen. Das war ein richtig guter Zeitpunkt. Heute musst du Impulsivität von Neugierde und Organisationen so ein bisschen trennen und sagen, guck mal, das haben wir, das müssen wir uns angucken, wie auch hier Apple, ja, Vision Pro oder so. Sollten wir uns kaufen, sollten wir uns angucken, sollten wir aber eine Haltung zu haben, die nicht immer, die keine Fanboy-Haltung ist, sondern eine sehr kritische. Und dadurch entscheidet man im Team kollektiv mit diesen seniorigen Leuten, wo lohnt es sich, drauf zu gehen und wo lohnt es sich zu sagen, guck mal, wir wissen, wie das ist, wir wissen, wie das geht, das reicht uns und jetzt machen wir mal weiter. Und das ist natürlich auch so jemand wie Dennis, unser CTO, mit dem kann man innerhalb von einer halben Stunde komplexe technische Dinge durchdenken. Und das hilft uns natürlich extrem schnell zu sein. Und jetzt auf diese billable hours, wir versuchen uns zu organisieren in so einer, wir haben natürlich auch wir haben Jahresziele, wir haben so ein Vision Board, wo wir mit der Company hinwollen und wir haben bei jedem unserer Projekte, wir nennen das ja immer Business Story Tech, also wir wollen jedes Projekt mit einem guten Business-Ziel starten für den Kunden, also nicht unserem Business-Ziel, sondern Kunden-Business-Ziel, also so eine Traction. Wann ist das Ding, hat das richtig Grip auf der Straße, welche KPIs gehören dazu, welche Assets gehören dazu? Und im Endeffekt geht es halt weniger um Billable Hours Reporting als um so eine Attraction Reporting. Zu sagen, guck mal, die Nuss haben wir geknackt, das haben wir hergestellt, den KPI haben wir erreicht in der und der Zeit. Und es ist jetzt egal, ob wir in der Zeit lernen mussten oder und dann mit KI was gefast-trackt oder so ein Fast-Jump gemacht haben, sondern es geht mehr darum, was man an Ergebnis erzielt hat. Und das funktioniert sehr gut. Also wir haben noch nie ein Hour-Sheet verschickt und werden das jetzt auch nicht mehr tun, sondern wir versuchen Traction zu reporten und zu sagen, das wurde erreicht. Und in dem Moment, wo Traction ja vorne durch ein gutes, also das Business-Ziel ja alle haben wollen, auf unserer Kundenseite, freuen die sich ja einfach nur, dass die Meilensteine dorthin erreicht worden sind. Und das ist egal, wie viel, was man dafür tun musste.
Wir haben ja auch so eine eigene Analytics-Plattform, also QRIOS nennen wir die. Also da sieht man, es ist so ein bisschen wie so ein, das typische Real-Time-Analytics, nur in schön. Also auch mit so ein bisschen so mit, bisschen gestaltet. Und der Witz ist, das kam ursprünglich aus dem Storytelling, den Wunsch, das zu machen, weil ich bin ja so sozialisiert als erstens, dass früher so, das hier ist ein Kreationsmeeting, die Beratung hat hier nichts zu suchen. Also so, das ist ja so grotesk.
Grauenvoll,
ja. Ja, weil und, das ist diese Business Story Tech ist ja so ein wirklich mit maximalem Respekt gegenüber dem anderen Gewerken, weil auch jetzt zum Beispiel auch die Devs bei uns, die freuen sich halt auch, wenn aus dem Storytelling was Neues kommt. Und ich freue mich, dass dann geht. Dann ich freue mich aber auch vor allem, dass wir auch nicht pleite gehen und eben da eine stabile Strategie dahinter steht, weil kreative Unabhängigkeit oder kreative Freiheit kommt ja nur durch wirtschaftliche Unabhängigkeit. Mhm. Und das ist mir auch immer so ein, und dieses Analytics-Thema kam ursprünglich aus dem Storytelling, weil wir nämlich wissen wollten, wie genau so ein Dialog, ein interaktiver, genutzt wird. Also das kam, ich glaube, das war bei dem Zukunfts-Ich für neue Leben. Da sprichst du mit deinem gealterten Ich in der Zukunft über deine Zukunft und was du heute vielleicht machen solltest. In Klammern ist es, geht um Altersvorsorge. Und wie der Zufall so spielt. Und da gab es so sehr unterschiedliche Gesprächsstränge. Und uns hat total interessiert, welchen Gesprächsstrang so die Leute machen. Und daher kam dieses, dann haben wir dieses Realtime-Analytics da reingepackt, dann haben wir das an die Kunden geschickt und ich sagte, das ist ja total super, gibt's davon noch mehr? Das ist ja total spannend. Und dann haben wir sozusagen, und daraus ist eigentlich diese Plattform entstanden und die bieten wir seitdem immer mit an. Und das ist auch ganz interessant, wie wenig das bestellt wird initial. Also das wundert uns immer total. Ja, ja. Also und auch diese Frage, ja, wir berechnen die Traction oder was. Es ist auch erstaunlich, wie unglaublich unklar die Ziele ganz oft sind. Mhm. Also was ist eigentlich euer Problem und wie definiert ihr, dass das jetzt gelöst wurde? Und das ist erstaunlich offen und das ist auch für Storytelling, also für Emotionen. Erstaunlicherweise hängt das alles sehr zusammen, weil wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann meandert dann irgendwann mal auch die Story, Gott weiß wohin. Und die hat kein klares Ziel und keinen guten Bogen. Und so hängt das so alles zusammen. Und
was glaubst du, woher kommt das, dass die Ziele häufig unklar sind? Also gerade bei der Art von Projekten, die ja auch an euch herangetragen werden. Ich könnte mir vorstellen, jetzt Kampagnenbriefing für Awareness oder für Performance oder ähnliches.
Ich glaube, ManagerInnen machen sich angreifbar, wenn sie Ziele definieren, die dann nicht gehalten werden. Mhm. Also ich glaube, wenn sie haben total Angst, so wir wollen jetzt, was weiß ich, 70% Playthrough-Rate oder was, nehmen wir mal irgendwas. Und dann sind es nur 60 und dann gibt es vom C-Level auf den Kopf. So, und das, ich glaube, darauf haben total viele, also vorher ist es, wir haben das hier gemacht, das sieht total cool aus, dann gibt es einen schmissigen Case-Film und dann ist das Thema auch beendet und dann gibt es eigentlich die nächste Kampagne. Und das ist natürlich, das macht dann immer so Augenfutter, aber es hat wirtschaftlich eigentlich keine, und das, ich glaube, das ist ja der Kern dieser ganzen Businessplan-Problematik in dieser Branche, dass sich da keiner, wir machen jetzt hier den emotionalen Film, dann wird da Media drauf gepumpt. Im Digitalen übrigens auch ganz spannend, wenn man mal hier gerade mal Cloudflare Traffic googelt, siehst du 45% des gesamten Internet-Traffic sind schon Bots in Deutschland. So, wo du dann überlegst, okay, du machst jetzt diesen Film für digitale Medien und du sendest schon mal 50% an KI. Und dann da denke ich mir auch wieder vom Storytelling her gedacht, für wen mache ich denn jetzt hier die Geschichten? Also möchte ich jetzt hier an 45% KI-Bots, will ich, dass die das, da achten wir immer sehr, sehr, sehr genau drauf, wie erwischen wir wirklich die Menschen in ihrer Lebensrealität, was interessiert die wirklich, was ist eine Geschichte, die hängen bleibt, wie führt das auch zu einem, am Ende auch zu einem Call to Action, weil nur dadurch bleibt die Geschichte länger am Leben. Und dementsprechend, also wie dieses Business Story Tech, es ist immer dieser Kreislauf und der hat sich bei uns immer so durch, ja, also es ist total verrückt, weil ich habe zum Beispiel beim ADC mich auch mal eine Rede gehalten, wo ich sage, ich aus Kreationssicht bin ich dafür, dass wir das tracken und dass da eine stabile Strategie hintersteht. Und dann war man immer gleich, ja, du solltest mal zu McKinsey gehen oder so, weißt du, irgendwie mit deiner, was ist denn das hier für eine Kreativhaltung?
Outlaw.
Ja, was soll denn das hier über Geld reden in der Kreation? Das hat ja wirklich gar nichts miteinander zu tun. Und da bin ich ganz, ganz krass, dass ich sage, nein, wenn du eine gute Geschichte hast, die verdient auch immer irgendwie Geld. Also Harry Potter, ich glaube, J.K. Rowling geht's auch wirtschaftlich nicht so ganz schlecht. Mhm. Nur mal, also.
Aber vielleicht, und das ist so, das was so dieses Traction betrifft, man kann ja dann auch die Businessmodelle ja auch in Teilen nochmal ganz anders denken, indem man sagt, und das machen wir jetzt auch schon vereinzelt, dass wir sagen, es ist nicht mehr dieses, entwickelt uns mal eine Experience auf einer Website, und dann wird das so als One-Off bezahlt und danach gibt es eine Hosting-Rechnung fürs immer halbjährlich, sondern dass wir jetzt hingehen und sagen, okay, wir entwickeln euch jetzt zum Beispiel ein Spiel, was in der Lage ist, eure Mitarbeiter täglich ein Stück schlauer zu machen über eure internen Prozesse und so. Und das wird dann als ein Software-as-a-Service-Paket vermietet monatlich. Mhm. Da ist natürlich der Traction-Anspruch im Business Case mit drin, weil in dem Moment, wo der Kunde sagt, das benutzt hier keiner, ich gucke ja auf eure Analytics-Plattform, mhm, keiner benutzt es, kann ich jetzt auch den Vertrag kündigen. Fair enough. Mhm. Es ist ein Risiko, aber wir treten ja an, um zu sagen, und wir haben ja einen ganz guten Track Record, zu belegen, dass Dinge benutzt werden und dass Dinge täglich benutzt werden mit zigtausend Zugriffen, auch so in von Teams und so intern, wie bei Siemens zum Beispiel, und dann, wo man sagt, ja, ja, okay, wir lassen uns jetzt mal auf diese Bewertung ein, aber wir profitieren halt alle. Ihr profitiert von unglaublicher Mitarbeiterzufriedenheit und Schulungsgewinn. Und wir profitieren davon, dass diese Plattform halt läuft und dann auch irgendwann länger läuft und natürlich irgendwann so ein Break-Even-Point überschritten wird. Aber dann tut's ja gar keinem mehr weh, weil alle haben was davon. Und das sind halt dieses Billing for Traction und auch Software as a Service, wo es dann ja auch um Ownership geht, wem gehören dann eigentlich die Dinge, sind tolle neue Diskussionen, die wir mit Kunden führen und die auch, und das muss man wirklich unbeschönt sagen, von Kunden auch zum Teil sehr, sehr offen besprochen werden. Es gibt natürlich noch die, die sagen, nein, alles unseres, alles ausgeliefert werden, all good, kann man drüber sprechen. Und es gibt Menschen, die sagen, es ist doch egal, nachdem hat ich mir das gehört, wenn das geil funktioniert. Es ist wichtig, also die quasi auch mit dem Traction und mit den KPIs durch die Tür kommen und sagen, das wollen wir erreichen. Wir müssen das nicht ownen. Wir müssen zusehen, dass wir die Leute hier erreichen bei uns intern oder so.
Und vor dem Hintergrund, den du skizzierst und in der Varianz dieses Geschäftsmodells, ist es ja auch ab einem gewissen Punkt egal, wie viel Mitarbeitende ihr habt. Also ja. Ihr habt ja ein schlagkräftiges Team und wenn ihr es schafft, ein nachhaltiges Produkt zu entwickeln, von dem ihr dann auch noch den nächsten Monat und das nächste Jahr zehrt, dann ist das natürlich ein Riesenvorteil, damit ihr nicht die ganze Zeit immer wieder Kapazität drauflegen müsst.
Ne? Exakt. Das Gefährlichste sind halt einfach, und wie gesagt, das ist ja der Paradigmenwechsel, der ja auch lange dauert, aber dieses vom einen One-Off, wie wir es immer nennen, vom einen One-Off ins nächste One-Off. Mhm. Das bauen, haben wir fertig, dann bauen wir das, haben wir fertig, bauen wir das. Da wird das Hamsterrad immer nur größer und auf einmal wächst dein Team und auf einmal hast du nicht mehr genügend Arbeit für die Leute, die du am Start hast. Und genau da versuchen wir halt etwas zu bauen, wo wir halt aus dem, was wir richtig gut können, tolle Lösungen anzubieten.
Lass uns nochmal auf die Zusammenarbeit, ne, weil das finde ich auch ganz interessant. Ihr habt eben diesen Business Story Tech Circle angesprochen, der ja wirklich zentrales Arbeitsprinzip, auch Haltung bei euch ist. Wie geht ihr jetzt vor, wenn so ein Projekt kommt und wie schafft ihr es? Weil ich glaube, ganz viele sprechen davon, ne, dass sie integrierter, iterativer zusammenarbeiten, Gleichberechtigung der Gewerke. Du hast ja eben so schön gesagt, nee, jetzt sprechen wir hier gerade unter uns Kreativen, da haben gerade Berater oder Tech nichts zu suchen. Bei euch ist das auf Augenhöhe. Was ist vielleicht auch aus der Erfahrung, wie es nicht klappt, euer Erfolgsrezept dabei? Oder wie geht ihr das an? Liegt es ein Stück weit auch vielleicht an der Seniorität und dem, jetzt sage ich es doch mal, Mindset?
Sorry,
jetzt hast du das angefangen. Diesen Gedanken tief eingepflanzt.
Jetzt bin ich der Mindset-Typ.
Also ich glaube, da müssen wir pingpongmäßig beantworten. Ich würde sagen, was da hilft, ist, also dieses Business Story Tech ist auch etwas, was wir uns mantramäßig auch nach innen immer wieder sagen und immer wieder drüber reden. Es gibt ja diesen schönen Satz, man muss etwas 7-mal sagen, damit es aber zum ersten Mal gehört wird. Wir sagen das halt ständig und immer auch uns intern. Und wir überprüfen das auch immer. Und manchmal überholen wir uns auch mal, aber dadurch, dass wir ja auch alle so Schweizer Taschenmesser sind und wir nicht so in so Silos arbeiten, sondern André eine Strategieebene hat, ich zum Beispiel eine Kreationsebene habe, wir Developer haben, die auch kreativ mitdenken und sich aber auch wiederum für Analytics interessieren, verzahnt sich das ganz wunderbar automatisch, weil jeder ja diese Tellerränder sich überlappen. Und trotzdem ist es manchmal auch einfach, dann auch die Arbeit des Projektmanagements, dann zu sagen, stopp, weil manchmal überholt sich natürlich mal, häufig überholt die Kreation mal die Strategie, Strategie überholt selten, oder Strategie versucht eher Kreation einzuholen, dass wir schon versuchen zu sagen, alles braucht genügend Raum und wenn gewisse Dokumente einfach nicht ausgefüllt sind, dann haben wir es uns da ein bisschen zu leicht gemacht. 3 Schritte zurück, lasst uns das tun und siehe da. Und wir müssen ja auch mit Kunden, wir müssen manchmal Kunden auch in so eine schmerzhafte Situation führen, weil auch krasserweise, das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen, manche Kunden wollen auch von Strategie nichts wissen. Die wollen auch direkt nur eine geile Idee. Und wenn man sagt, ja, aber für wen und warum und mit welchem genauen Ziel, ist es da, also für dieses so ein bisschen sich organisiert in diesen Schmerz führen, hilft wahnsinnig gut. Und trotzdem sind wir halt in unserer iterativen Arbeit. Wir arbeiten alle gerne sehr schnell, müssen wir auch, um mit einem kleinen Team so viel vor uns her zu schieben. Dass wir immer denken, okay, lass uns jetzt einfach alles nochmal bedenken, die richtigen Gespräche führen und immer fragen, sind wir an einem richtigen Punkt gestartet? Und da entstand dann auch dieser Satz bei uns, dieses, wenn Technologie deine Idee ist, hast du noch keine Idee. Es ist, früher hat das besser funktioniert. Früher konnte man, wir sind mal mit einer VR-Brille zu VW gefahren, 2017, glaube ich, und haben dem Messeteam einfach gesagt, hier, guck mal, VR, setz mal auf dein Auto. Mhm. Und gesagt, klasse. Hier ist die Ausschreibung für die Automobilmesse. Wir brauchen das. Und dann drei Wochen später haben wir den Pitch gewonnen und machten irgendwie VR-Experiences für die IAA und die Pariser Motorshow. Es funktioniert heute halt nicht mehr, weil du ganzheitlicher präsentieren und überzeugen musst. Und das haben wir, glaube ich, verstanden. Und darum versuchen wir halt auch diese Ganzheitlichkeit uns selber immer wieder so abzuverlangen.
Und sag mal, wenn so ein Briefing jetzt bei euch auf den Tisch kommt, sitzen dann alle diese Perspektiven von Anfang an mit am Tisch und ihr macht erstmal so eine Art Brainstorming, Ping-Pong, was sind die jeweiligen Gedanken dazu, um mal alles auf den Tisch zu haben, und dann geht's ins Projektmanagement, ihr sagt, wie organisieren wir das jetzt bestmöglich? Laufen immer alle zur selben Zeit auf ihren jeweiligen Tracks los oder habt ihr da Erfahrungen, was ja besonders zielführend ist?
Ja, also ja, tatsächlich ist es eigentlich ziemlich genauso. Ja, also wir haben, wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, alle einmal kurz zu sagen, das ist jetzt kein Workshop oder so, sondern das ist so ein Projekt, und dann so, dann speichert sich, also wir haben irgendwie mal das schöne Wort ausspeichern, weil das ist so schön schmerzfrei. Das ist so, jeder knallt mal das auf den Tisch, was er gerade dazu denkt.
Ungefiltert.
Ja, ungefiltert und eben auch ohne Wertung oder so. Und hier gibt's irgendwie das und das neu und das könnte ja spannend sein in der Technik. Dann schreibe ich, ja, aber wir müssen folgendermaßen, und guck mal, so verhalten sich die Menschen da wirklich. Und das haben sie, die hatten mal sowas, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also und eben auch natürlich eben die Kreation. Also und da, ja, also das ist, und dann geht es aber in so ein, da haben wir so einen sehr elaborierten internen Prozess, wo es auch sehr genaue, also wir haben meistens dann so ein Figjam Board, wo sehr groß, wo wir alle diese Prozesse so einmal auf einem Board sein, und von da aus gibt's so Linkouts in die verschiedenen anderen Tools. Und das funktioniert wahnsinnig gut, weil man vor allem auch auf einen Blick sieht, was ist alles da, was ist alles möglich, was sollten wir auch vermeiden, was sollten wir auch am Ende bedenken. Also das mantraartige Wiederholung von mir ist immer bei jedem Projekt, wie kommt man rein, was nimmt man raus? Das kann schon keiner mehr hören. Aber es ist wirklich.
Die Leute zum
Essen, nein, weil das ist total. Leider, ja, stimmt. Ja, weil das ist, weil gerade so Digitalagentur Heritage ist auch, wir denken vom ersten Screen an. So, das ist aber eine Lüge, weil wenn du den ersten Screen siehst, dann hast du schon 80% erreicht. Ja. Also wie kommen die denn rein in diesen ersten Screen? Also warum sollten die das nutzen? Warum sollten die das starten? Wieso sollten die drin bleiben? Das ist dieses, wie kommt man rein? Das ist eine ganz komplexe Geschichte, wo wir sehr viel Liebe drauf lenken. Und
meinst du damit, also braucht's im Prinzip für eure digitalen Produkte wiederum eine Kommunikationsstrategie?
Ja, auf jeden Fall.
Wie
ja
überhaupt darauf hingeleitet?
Die ist nur anders. Also es gibt, es ist streng genommen auch wieder was Kampagnen-eskes am Anfang, aber eben die Kommunikation funktioniert ganz anders, weil wir verkaufen da noch nichts, sondern wir laden die Leute ein. Also in eine, zum Beispiel diese Altersvorsorge, das war nicht, Mutti sagt, hol dir die Altersvorsorge, was literally die Vorgängerkampagne war, sondern es ist wirklich so, hey, triff dein Zukunfts-Ich. Ruf doch mal an, mal gucken, wie das, also abgefahrene Experience so. Und am Ende denkst du über deine Altersvorsorge nach. Das ist eine komplett andere Art der Kommunikation, also die das Gegenüber auch viel viel ernster nimmt, also viel, viel respektvoller. Nicht so, ich klatsche dir jetzt irgendwie so ein Störer von Latz, sondern ich denke mir irgendwas Tolles aus. Und ja, so.
Ja. Und immer dann dieses lokale Rationalität bedenken, das ist immer so eins meiner Lieblingswörter, dieses, wo sind die User wirklich, wenn wir sie erreichen wollen? Also doof gesagt, sitzen die auf dem Klo, stehen die in der Sparkasse, in der Schlange, stehen die an Geldautomaten, sitzen die im Auto, wo kriege ich sie wirklich? Was ist deren was ist Realität, deren Lebensrealität in der Sekunde, wo ich sie haben will? Und auf einmal merkst du dann doch, dass die tollste digitale Experience, die am langlebigsten braucht dann auch den Pappaufsteller mit dem entsprechenden oder den Wobbler mit dem entsprechenden, wie von André gerade, nicht mit dem Kampagnen, mit dieser Kampagnenverlockung, sondern mit einem richtig tollen Call to Action, etwas, was neugierig macht. Mhm. Und das ist etwas, das finde ich irgendwie sogar ganz schön, weil es so holistisch ist, dass man sagt, man kann das tollste, digitalste Ding basteln. Am Ende, ne, wenn der macht der Baum Geräusch, wenn er umfällt, wenn keiner im Wald steht. Also es muss ja auch einer hingehen. Und es gibt manche Fälle, wie zum Beispiel bei Globetrotter, da ist es einfacher, weil da eh ganz viel Kundenbewegung ist und da kannst du was hinstellen, die Leute wollen das erleben, stellen sich an, aber es gibt auch andere Dinge, die musst du einfach in andere Lebensrealitäten.
Schönes Beispiel ist gerade Unhome zum Beispiel. Sagen wir mal so eine, das ist jetzt gerade Premiere, so eine VR-Experience zum Thema Obdachlosigkeit. Das ist total ernst. So wirklich 20 Minuten erlebst du mit Gobanio zusammen, wurde das entwickelt, so ein richtiger Perspektivwechsel. Wie ist das, wenn du obdachlos wirst? Wie ist das im Sommer? Wie ist das im Winter? Wie ist das Tag, Nacht auf dem Kiez? Keine Ahnung. Also so alles richtig, richtig dark. So, und das ist zum Beispiel eine Experience, die dauert 20 Minuten. Und du kommst da völlig fertig raus. Mhm. Aber das wird halt eingesetzt in der Bildung. Das ist an Schulen, also Gobanio macht da wirklich ein Riesenprojekt an Schulen, an Unis, an politischer Bildung vor allem, weil die Leute, die jetzt hier zum Beispiel sowas wie Housing First oder sowas mal idealerweise irgendwann mal installieren, die verstehen ganz oft nicht, wie diese Lebensrealität ist, sondern hast du da wieder Leute, die machen irgendwelche Räume, dann irgendwelche Brücken oder so. Die dafür ist es halt, dass man sich dann zeigt, okay, pass auf, nimm dir das. Erlebt es 20 Minuten, lass dich da voll drauf ein. Und dafür ist dann VR gut, weil wenn die Leute drin sind, dann sind sie richtig drin. Also das ist eine Immersion, die kannst du in keinem anderen Medium. Gleichzeitig muss man aber jetzt zum Beispiel bei Markenkommunikation sagen, es ist ganz oft total falsch, weil du bei Markenkommunikation Masse brauchst oder willst. Und wenn du dann sagst, okay, du hast eine Person 20 Minuten, Da lacht sich VW, also genau, auf einer Messe geht es noch, ja, klar, aber
breiter schießen und genau, trotzdem
da, Zweifel das nicht muss so dann dieses, einfach anders ja. funktionieren. Also und deswegen sind wir da immer sehr ehrlich mit dem Storytelling, wann wo was genutzt wird. Wie zum Beispiel bei Europapark hast du ein relativ langes Intro, weil die Leute einfach beim Europapark Lust haben auf so eine kleine, so ich lasse mich jetzt mal ein auf diese Welt mit Nikola Tesla und Teleportation ja. und ich will das lesen. Das ist eine kleine Geschichte. Das dauert auch nur 10 Minuten, aber 10 Minuten ist lang, wenn du überlegst, Oliver Voss kommentiert Plakate, die müssen in 3 Sekunden funktionieren. Das absolut. Ist ein völlig anderer Planet.
Aber ich bin ganz dankbar auch für die Beispiele, die ihr jetzt nochmal genannt habt, ne? Weil es ja auch zeigt, eure Kunden sind wahrscheinlich auch nicht ausschließlich CMOs, sondern es sind Bereiche, ja. Vertrieb, wenn es nicht unter CMO-Hand ja. ist, es ist HR, Corporate es sind Development. Bildungsbereiche, ja. Corporate Development, Wissensmanagement. Ja. Also es sind ja ganz, ganz breite Facetten. Seht ihr eine konkrete Bewegung oder Schwerpunkte, wo ihr merkt, das ist so ein Feld, da gibt's gerade wirklich viele Anfragen, das beschäftigt die Leute, da können wir wirksam sein.
Ja, das ist tatsächlich im Bereich, lustigerweise eine, würde man, glaube ich, gar nicht so unbedingt verknüpfen, aber es ist dieser Bereich, nach innen Kommunikation und Weiterbildung und gleichzeitig Vertrieb. Die Prozesse, Produkte, Arbeitsweisen von großen Unternehmen darzustellen in einer gebrandeten, Employer-gebrandeten oder einfach gebrandeten Form und das spielerisch sowohl Kunden in die Hand zu geben, die sich für die Produkte interessieren, also die darüber nachdenken, dem Unternehmen einen Auftrag zu geben und gleichzeitig Mitarbeitern, Bestandsmitarbeitern, also auch neuen Mitarbeitern in die Hand zu geben, damit die verstehen, was machen wir hier eigentlich? Wie kommunizieren wir? Was für Probleme lösen wir hier? Das ist interessanterweise miteinander stärker connected, als man manchmal denkt, weil und da haben wir sehr wirksame Lösungen gefunden. Unser, wie nennt sich das dann, unser Best Case ist da dieses Siemens Welcome to Everyday, was wir gebaut haben und was jetzt auch schon in unterschiedlichen bei anderen Kunden in
Software-Plattform.
Genau, also als Plattform zum Einsatz kommt und was wir gerade umbauen, vorstellen, weiterentwickeln und so. Also nicht das kleine Learning Quiz, sondern das ist dann quasi das andere Ende des Spektrums, die große, eher komplexe 3D-Plattform, die aber eigentlich nur eine Website ist, wo ich draufgehe, brauche kein Login, brauche nichts runterladen, brauche keine App, brauche keine fette Grafikkarte, sondern ich gehe einfach nur auf eine Website und kann die benutzen. Stimme einen Cookie zu, und hab eine tolle User Experience. Und das ist etwas, wo wir merken, da geht eine Menge. Und das ist stark in diesem Bereich Vertrieb und HR tatsächlich anzusiedeln.
Der Trick ist, es ist halt Storytelling getrieben. Also du kommst halt rein und es ist nicht also früher gab es ja immer diese, also vor ein paar Jahren gab es ja immer diese Metaverse-Welten, wo du einfach in dieser riesigen Welt warst, kommst rein und dann jetzt schau dich um und erlebe die Vast
das
World.
Das Ding ist tot, oder? Also diese Art von
Die Art der Lustlosigkeit ist tot, also ja. Das zu machen. Also diese, also die, das, ich glaube, man hat schon immer noch Lust auf eine gute Geschichte. Also ich habe gerade, also wie Assassin's Creed oder so, die ganzen Spiele, denen geht's ja auch ganz gut. Das sind auch lineare Geschichten in einer Open World, aber die.
Aber wie du sagst, es sind Geschichten.
Es sind
das
Geschichten.
Andere war einfach es nur, ist, guck dich du bist, um und dann denkst
guck mal,
du so,
ich habe ein Dreieck auf dem Kopf und übrigens eine Leuchtstoffröhre im Gesicht. Mhm. Also das ist, also dieses ganze Ready Player Me Thema, das, die haben halt, es ist nicht nur das Bild, das ist ein Style, aber die Leute bleiben für, die brauchen Motivation und Orientierung. Ich muss wissen, wo ich stehe. Also Menschen generell, wie jedes andere Lebewesen auf diesem Planeten, steht total ungern auf einer riesigen leeren Fläche.
Evolutionstechnisch ist das den Überlebensinstinkt.
Es gibt, glaube ich, niemand möchte riesig auf einer riesigen Fläche stehen. Und dann weißt du noch nicht mal was soll ich jetzt hier? Also ich brauche eine Mission, ich brauche eine Aufgabe, ich muss wissen, was ich kann und was ich nicht kann. Und das wird so oft nicht beantwortet. Und es gibt Beispiele, da ist das fantastisch beantwortet. Und ja. Und die gibt's ja durchaus auch. Also man tendiert auch so zum Thema Neugier, man tendiert auch sehr dazu, ja, die Apple Vision Pro ist alles totale Scheiße oder Metaverse ist alles Scheiße oder NFTs sind alles Scheiße. Dann hat man, ja, jetzt ist es, das ist die Zukunft. Und dann ist, man ist so schwarz-weiß. Und das, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen, ein bisschen philosophischer Bogen, aber ich glaube, das ist so eine, das hat viel mit unserer Sozialisierung zu tun, dass wir so aufwachsen mit so böse Hexe, gute Prinzessin, helle Seite, dunkle Seite, alles ist klar getrennt in gut und schlecht. Und die Realität ist halt nicht so, sondern die ist viel komplizierter. Also manchmal gibt spektakuläre Metaverse Experiences. Es gibt fantastische Spiele, es gibt super gute Anwendungen selbst auf der Apple Vision Pro, wo jetzt kein großer persönlicher Fan, aber dass man sich die Sachen eben genau anguckt. Und dann bewertet, ist das was für uns oder für unser individuelles Problem?
Ist auch spannend, weil ihr ja vorhin gesagt habt, ne, wie ihr arbeitet. Also ich nenne es jetzt mal das Innovations-Backlog. Ne? Ihr findet spannende Dinge und manchmal sind es ja auch nur Aspekte davon. Also es muss ja nie das ganze Ding ein totales Highlight sein. Und ihr sagt, guck mal, das hier ist smart gelöst und dieser Anteil und dass ihr nachher in der Lage seid, aus diesem Denkprinzip heraus euch diese Nuggets zusammenzuführen zu einem neuen innovativen.
Gibt auch da diesen schönen Satz, ne? Komplexe Problemstellungen führen zu leicht verständlichen falschen Lösungsansätzen. Und das ist immer dieses, das ist nämlich genau das. Ich ganz, ganz häufig sehe ich große, komplexe Installationen, Lösungen und begeistern tut mich häufig nur
Detail.
So ein Detail. Und manchmal im Onboarding, wie die das gemacht haben oder wie die hinten raus, wie die das gelöst haben oder dieser eine Screen. Es ist nie das große Ganze, sondern man muss man zerbricht die Dinge so ins Kleine und dann merkt man, das wurde toll gelöst. Und darum ist dieses Metaverse-Ding, ich würde auch nicht, ist nicht meine Aufgabe, zu sagen, Metaverse ist Geschichte, weil glaube ich nicht, aber die tollen Projekte von Metaverse sind viel näher an so Games dran und engen Storytelling dran. Und das, was einfach in der Vergangenheit passiert ist, was einen dazu hinreißen lässt zu sagen, das Ding ist tot, ist, dass wir häufig, also dass nicht wir, aber dass häufig so Dinge, die nicht schön sind, ins Metaverse transferiert worden sind. Da hat man dann als Unternehmensberatung gesagt, wir brauchen unsere Büros nicht mehr. Weil ja, die gut, kommen ja alle sitzen, dann bauen wir das Büro jetzt ins Metaverse.
Oder den Messestand.
Und dann haben wir jetzt den Messestand im Metaverse. Oder
ja, ich muss auch zugeben, also das sind jetzt so meine schmerzhaften Erinnerungen an Projekte dieser Art, weil das halt einfach, wenn es schon offline ziemlich langweilig ist, dann wird es nicht spannend, nur weil es jetzt im Metaverse stattfindet.
Die schönsten Metaverse-Projekte, die ich gesehen habe, gingen immer damit los, dass man mit seinem Avatar in einen Aufzug einsteigen muss, um irgendwo hochzufahren. Ja. Und man so denkt, alles, was nervt in der Realität, wird digital nachgebildet. Mhm. Es sind halt immer falsche ja. Lösungsansätze.
Aber es ist ein, finde ich, sehr, sehr schöner Blick drauf. Also insofern danke nochmal für diese Perspektive und auch den Blick jenseits von Schwarz-Weiß. Ich glaube, das ist ein super Impuls.
Ja, die Grauwerte sind.
Ja, die
ich mag sie auch gerne.
Gehört schon dazu, finde ich auch. Ja. Vielleicht nochmal so zum Abschluss ein kleiner Ausblick, was mich interessiert. Ihr seid ja jetzt in vielen Dingen auch, ihr arbeitet integriert, ihr wollt nachhaltige Produkte, ihr setzt sehr stark auf Entertainment statt Friss oder Stirb. Ob diese Kommunikation jetzt jemanden interessiert oder nicht, ist uns eigentlich egal. Also all diese Aspekte macht ihr ja schon sehr richtig, inklusive des Fakts, das finde ich auch sehr sympathisch. Weniger schnacken, machen, weniger irgendwie hier noch das 100. Meeting, sondern irgendwie sehr hands-on mit einer hohen Macherqualität dahinter. Was sind so Dinge, die euch unternehmerisch umtreiben, die für euch jetzt so Zukunftsthemen sind, wo ihr sagt, boah, diese Nuss müssen wir unternehmerisch für uns knacken oder es beschäftigt uns gerade oder, weiß ich nicht, Kompetenzen, Skills, Vergütungsmodelle. Also was sind so Themen, wenn ihr jetzt sagen müsstet, boah, ein, zwei?
Wir haben noch gar nicht über KI geredet.
Das stimmt, da müssen wir eine neue Folge machen, das sprengt sonst den Rahmen wahrscheinlich.
Also das, was uns am meisten umtreibt, ist das, was wir eben zum Thema unserer Business Cases genannt haben, also diese Software-as-a-Service-Modelle auch zu skalieren. Mhm. Das ist etwas, was uns umtreibt und auch die Plattformen, die wir schon, also aus den Projekten und Produkten, die wir schon gebaut haben, Plattformen abzuleiten und zu sagen, was kann auf dieser Plattform halt noch passieren. Das führt dann ja automatisch wieder zu so einem vielleicht Software-as-a-Service-Ansatz. Da gehört natürlich, das ist dann Produktmanagement, da gehört Produktmarketing dazu und so. Da gehört also nochmal eine ganz andere Klaviatur dazu. Das beschäftigt uns sehr, aber wir glauben, dass da natürlich im Geschäftsmodell der Zukunft eine Menge Wahrheit und eine Menge auch Erfolg liegen kann. Und ich würde sagen, das ist schon das, was uns am meisten umtreibt, weil genau so und auf alle anderen Dinge, da haben wir ganz gute Lösungen gerade gefunden, die funktionieren zumindest so gut gerade, so dass wir sagen, da denken wir gerade viel drüber nach und versuchen da auch sehr sauber gegenüber unseren Kunden, Neukundenanfragen und Bestandskunden Dinge klar zu machen, beziehungsweise auch sauber zu pivoten und zu sagen, schau mal, das war bisher so und wir möchten das jetzt in Zukunft umändern. So, und das ist das, was uns viel beschäftigt. Und das ist, muss man sehr sorgfältig logischerweise machen.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich habe noch, also gerade ist, ich persönlich gesprochen versuche ich mir gerade sehr große Mühe zu geben bei dem ganzen Thema KI. Das ist sehr doll im Zentrum, weil eben auch das die Gewerke so verschmelzt. Also dass man eben jetzt als Texter oder so einfach mal produzieren kann. Einfach mal so zwischendurch, einfach um mal was zu testen. Und das ist so ein Thema, ich glaube, dass man diese Technologie so maximal umarmt und so guckt, was geht, ohne dass wir dabei vergessen, was den, es klingt jetzt sehr philosophisch, aber das, was so den Menschen im Innersten ausmacht. Also, dass wir nicht vergessen, der Mensch hat sich nicht in dieser Geschwindigkeit weiterentwickelt wie die KI in den letzten 2 Jahren. Was interessiert die denn wirklich? Wie sind die denn wirklich gerade drauf? Eben genau dieses lokale Realität, dass wir immer gucken, vor lauter alles wird gerade total krass und
alles
anders.
Alles ist möglich,
völlig wild.
Wen hole ich damit dann?
Ja, genau. Und dass wir eben da auch ein Stück weit Ruhe reinbringen und zu sagen, pass mal auf, also dass wir definieren jetzt erstmal, was du eigentlich überhaupt machen möchtest, dann definieren wir, wie die Menschen sind, die du erreichen willst. Und dann nutzen wir alles an neuester Technologie, um das bestmöglich nachhaltig hinzustellen. Das ist, glaube ich, so das, und das, da sind wir, das ist gar nicht so ein, wo wollen wir hin, sondern das ist eigentlich so, eigentlich eine ständige Veränderung in der Gegenwart.
Aber das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Ich finde, das passt auch ganz toll und schlägt den Bogen zu dem, wo wir ja gestartet sind, zum Thema Neugierde. Also es zeigt ja auch, dass ihr davor keine Angst habt, weil das euer Antrieb ist und ihr euch den Themen sowieso ganz auf natürliche Art und Weise nähert. Insofern vielen lieben Dank, dass ihr beide hier bei mir im Podcast
wart. Sehr gerne.
Es hat große Freude gemacht.
Fand ich auch.
Und an alle Zuhörenden, das waren Henning Westerwelle und André Hennen von The Curious Company mit einem Deep Dive rund um Neugierde, integrierte, echte, iterative Zusammenarbeit und alles, was dazugehört, vor allem den Blick der Nachhaltigkeit, fand ich super spannend. Und falls ihr selbst Ideen habt, wie Agenturen von morgen aussehen könnten, schreibt mir gern und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis bald.